Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Mario Dubovicek im Studio herzlich willkommen. Eine Überraschung war er für ihre Parteifreunde, der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ihr Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und alsbald auch den Parteivorsitz. Jetzt flammt er also wieder auf, der Führungs- und Richtungsstreit in der CDU, und der belastet nicht zuletzt auch die Arbeit in der Großen Koalition. Thüringen gab den letzten Anstoß für die Entscheidung, und dort in Erfurt sucht man noch immer nach einem Weg raus aus der Krise. Wir sprechen mit Benjamin Immanuel Hoff, bis zuletzt Chef der Staatskanzlei in Thüringen. Auch einen neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung wird es geben. Wanderwitz heißt er, und Kardinal Marx tritt nicht wieder als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz an. Die K-Frage war ohnehin nie wirklich geklärt und mäanderte immer wieder mal durch das politische Berlin, gerne verbunden mit der Frage, kann AKK Kanzlerin? Sie selbst nimmt also die Antwort vorweg und verzichtet auf die Kanzlerkandidatur, und auch den Parteivorsitz will sie abgeben, im Dezember dann. Doch dafür erntet sie auch Widerspruch in der Union. Viele wollen keine lange Hängepartie mehr, kein Machtvakuum. Stefan Detjen berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Erst Klärung der Kanzlerkandidatur, dann im Dezember Übergabe des Parteivorsitzes an den neuen Spitzenmann. Frauen sind nicht in Sicht. Das ist der Zeitplan, den Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rückzugserklärung entwarf. Im CDU-Präsidium herrschte gestern erstmal perplexes Schweigen. Heute kommt Widerspruch aus der CSU.
Ein Zeitraum über mehrere Monate bei der Findung von Personalfragen, die scheint mir abwegig zu sein,
erklärt der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, und fügt hinzu:
Es muss jetzt nicht ein langer Prozess über Regionalkonferenzen, Basisbeteiligungen, einen Schönheitswettbewerb, wie er so nett heißt, stattfinden, sondern wir brauchen eine Entscheidung, die muss aus der Spitze, aus der Führung heraus vorbereitet werden.
Im Herbst 2018 feierte die CDU den offenen Schaulauf der Kandidaten für die Nachfolge Angela Merkels im Parteivorsitz in einer Reihe von gut besuchten Regionalkonferenzen noch als Beleg für eine neue Transparenz- und innerparteiliche Diskussionskultur. Jetzt ist die Sorge groß, dass offene Machtkämpfe möglicher Kandidaten die Union zerreißen könnten. Auch CSU-Chef Markus Söder warnte bereits gestern im ZDF:
Ich glaube nicht, dass Kampfkandidaturen das Beste sind. Jetzt braucht es schon eine Entscheidung für eine geschlossene Führung der CDU.
Von vorne führen, nannte das Annegret Kramp-Karrenbauer gestern. In der Vergangenheit hatte sie stets angekündigt, im Spätsommer oder Herbst gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden einen Vorschlag für die Kanzlerkandidatur zu präsentieren. Jetzt aber würde das bedeuten, dass der CSU-Chef auch den neuen CDU-Vorsitzenden mitbestimmt. Das dürfte so in der CDU kaum vermittelbar sein. Die CDU müsse deshalb, anders als Kramp-Karrenbauer das wollte, zunächst ihren Vorsitz klären. Erst dann könne ein Kanzlerkandidat bestimmt werden, fordert daher CSU-Generalsekretär Markus Blume. Einigkeit gibt es an der Spitze der Unionsparteien lediglich mit Blick auf Forderungen, die Parteibasis noch einmal an dem Auswahlprozess zu beteiligen.
Wir werden keine Mitgliederbefragung machen, weil die Erfahrungen, die unser Koalitionspartner damit gemacht hat, die sind schlecht gewesen,
sagt CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Bereits im Dezember hatte der CDU-Parteitag in Leipzig mit großer Mehrheit einen Antrag der Jungen Union abgelehnt, den Kanzlerkandidaten in einem Mitgliedervotum zu bestimmen. Besonders die Anhänger von Friedrich Merz setzen darauf, dass ihr Favorit durch seine Popularität an der Basis an die Parteispitze und dann ins Kanzleramt getragen wird. Dagegen ziele das von Kramp-Karrenbauer vorgeschlagene Verfahren nicht zuletzt darauf ab, Merz zu verhindern, heißt es hinter den Kulissen. In jedem Fall geht es bei der Neuaufstellung an der Spitze der CDU darum, die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft bzw. Kandidatur rückgängig zu machen. Angela Merkel hatte das bei ihrem Rückzug vom Parteivorsitz selbst als Wagnis beschrieben. Ralf Brinkhaus sagt:
Ja, es ist eine Lernphase gewesen, dass das eine Sache ist, die schwierig ist, weil es auch in der Öffentlichkeit nur bedingt akzeptiert wird. Aber es ist keine Schuld, die da gegeben wird, sondern es ist eine Erkenntnis, dass man diese beiden Ämter, besser entsprechend zusammenführt. Und das ist dann auch eine gute Entscheidung.
Deutlich äußert sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
Ganz ohne Frage wäre es besser gewesen, Angela Merkel wäre noch länger Bundesvorsitzende der CDU geblieben und hätte damit die Einheit von Kanzleramt und Parteivorsitz weiter möglich gemacht.
Angela Merkel hatte bereits mit ihrem dezidierten Urteil über das Wahlverhalten der Thüringer CDU signalisiert, dass sie wieder mehr als im vergangenen Jahr auch in innerparteiliche Vorgänge einzugreifen bereit ist. In ihrem Statement zum Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers kündigte sie auch gestern an:
Ich werde auf diesem Weg der Nominierung eines Kanzlerkandidaten und der Erarbeitung eines neuen Programms natürlich weiter mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten.
Merkel dürfte es jetzt vor allem darum gehen, ihre Regierung zu stabilisieren. Angesichts der Führungskrise an der Spitze der CDU zeigt sie den Willen, dazu auch in der parteipolitischen Arena wieder Flagge zu zeigen.
Stefan Detjen berichtete, die CDU sucht also nach ihrem Weg in die Zukunft, während die Gegenwart mit ihren Mühen der Ebene darunter leiden könnte. So fürchtet es jedenfalls der Koalitionspartner, die SPD. Und die Sozialdemokraten wissen, wie schwierig das noch sein und werden kann. Aus Berlin, Frank Kapellan.
Alles schon mal gehört, nur andersherum. Kurz vor Weihnachten warnten die Christdemokraten, die SPD solle mit ihrem neuen Führungsduo bloß nicht zu weit nach links rücken. Forderungen nach einem höheren Mindestlohn oder der Rückkehr zur Vermögensteuer könnten die Koalition gefährden. Nichts von dem werden sie bekommen, hieß es damals lapidar aus der Union. Jetzt sorgen sich die Sozialdemokraten darum, die CDU könnte unter neuer Führung allzu sehr nach rechts rücken. Rechts von uns gibt es niemanden und wenn doch, dann werden wir niemals mit denen kooperieren. Gilt diese Linie noch? Fragt SPD-Vize Kevin Kühnert im ZDF.
Die CDU hat einen Klärungsprozess vor sich. Da geht es nicht um die Frage, ob sie die Farbe in ihrem Logo ändern möchte, sondern die haben die Frage zu beantworten, ob sie einen Grundkonsens noch durchhalten können, der über Jahrzehnte für diese Partei gegolten hat.
Der Koalitionspartner erwartet weiterhin eine klare Abgrenzung zur AfD bis hin auf die kommunale Ebene. Alles andere würde das Bündnis mit der Union gefährden. Doch die Personalentscheidung ist auch verbunden mit inhaltlichen Fragen, die zu klären sind. Stehen die Christdemokraten weiter zur Grundrente? Wie verhält sich eine neue Führung in der Steuerpolitik? Je länger über den Kurs gestritten wird, desto instabiler könnte das Regieren werden. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus scheint zu ahnen, dass es schwieriger werden könnte, ruhig weiter zu regieren.
Für uns als Fraktion besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass wir uns jetzt elendig lange mit Personaldebatten beschäftigen, weil wir machen hier Sacharbeit, wir wollen auch mit unserer Sacharbeit durchdringen. Wenn wir uns jetzt wieder mit Personalfragen beschäftigen, ist das nicht sonderlich hilfreich. Wir haben dicke, dicke Bretter vor uns. Wir werden die Ergebnisse der Rentenkommission in den nächsten Wochen bekommen. Wir haben eine Menge zu tun in der Transformation der Automobilindustrie, der Landwirtschaft und darauf wollen wir uns auch entsprechend konzentrieren.
Nächste Woche schon soll die Regierung die Grundrente auf den Weg bringen. Im Bundestag wird sich dann der Unmut des CDU-Wirtschaftsflügels Luft verschaffen. Der Kohleausstieg ist weiter in der Schwebe. Die Unionsforderung nach einer Unternehmenssteuerreform ärgert die Sozialdemokraten. Sie drängen ihrerseits auf höhere Investitionen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich klingt da fast schon beschwörend.
Diese Koalition ist arbeitsfähig und arbeitswillig. Wir haben das als Sozialdemokraten auch in den Monaten deutlich gemacht, wo wir manchen Druck auch gespürt haben.
Als wir eine neue Spitze suchten, haben wir dafür gesorgt, dass die Regierungsarbeit weiterging. Das erwarten wir nun auch von der Union, soll das wohl heißen. Auf die Frage, ob die SPD auch einen Kanzlerwechsel mitmachen würde, weicht Mützenich allerdings aus. Parteichef Norbert Walter-Borjans ist da morgen im Deutschlandfunk etwas deutlicher. Man habe nun mal einen Vertrag mit Merkel.
Ich bin sehr skeptisch, dass das, was getan werden muss in diesem Land mit der Großen Koalition, auf Dauer gut zu erreichen ist. Ich bin aber auch Realist. Wir sind in dieser Koalition. Wir kommen mit unseren Inhalten. Wir haben auch eine Menge Punkte durchgesetzt. Wir haben eine Grundlage, die in dieser Regierung da ist, mit der Kanzlerin Angela Merkel.
Ganz so hypothetisch ist die Frage nicht, ob diese Angela Merkel im Amt bleiben wird. Sollte sich etwa ein Friedrich Merz als CDU-Chef und nächster Kanzlerkandidat durchsetzen? Ob er davon ausgeht, dass Merkel ihre Regierungszeit regulär zu Ende führt, wird SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gefragt. Vielsagend seine Antwort.
Ich wünsche viel Erfolg.
Der Bericht von Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Kehren wir nach den Irrungen und Wirrungen in der Bundeshauptstadt zurück an jenen Ort, an dem die jüngsten Geschehnisse ihren Ausgang nahmen. Nach Thüringen, nach Erfurt, wo die AfD den Ministerpräsidenten mitwählte, der es nach heftiger Kritik dann lieber nicht mehr sein will. Doch jetzt steht das Land vor einem ernsten Problem. Kein Ministerpräsident, keine Regierung, keine Mehrheit und kein wirklicher Plan, zumindest kein gemeinsamer, wie es jetzt weitergehen soll. Darüber habe ich am Abend gesprochen mit Benjamin Immanuel Hoff von der Linkspartei, bis zum genannten Tag X, dem 5. Februar vergangene Woche, noch Chef der Staatskanzlei von Bodo Ramelow und Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. Ich habe ihn gefragt, ganz praktisch, wer führt denn jetzt eigentlich die Geschäfte in der Thüringer Staatskanzlei und den Ministerien?
Formal führt die Geschäfte Herr Kemmerich, der vergangene Woche als Ministerpräsident gewählt wurde und am Samstag zurückgetreten ist und insofern bis zur Wahl eines Nachfolgers geschäftsführend im Amt ist. Da kein weiterer Minister oder Ministerin in Thüringen vereidigt worden ist, nimmt der zurzeit geschäftsführende zurückgetretene Ministerpräsident Kemmerich auch die Ministerfunktion für alle Ministerien wahr.
Auf Deutsch gesagt, es gibt keine Führung.
Naja, nach unserer Verfassung ist auch eine geschäftsführende Regierung im Amt, aber es ist schon ein außergewöhnlicher Zustand, dass es in der ganzen Regierung nur ein einziges Kabinettsmitglied gibt, nämlich den Ministerpräsidenten,
der
wiederum zurückgetreten ist.
Der ist zurückgetreten und fährt zum Beispiel jetzt am kommenden Freitag nicht nach Berlin zur Sitzung des Bundesrates. Thüringen wird also im Bund keine Stimme haben. Wie ernst ist diese Situation?
Also das ist zunächst mal ein außergewöhnlicher Vorgang, den es in der 30-jährigen Geschichte des Freistaats noch nie gegeben hat, dass bei einer Bundesratssitzung der gesamte Freistaat Thüringen nicht stimmfähig war. Und ich denke, dass auch allein dieses Beispiel zeigt, dass wir dringend zu stabilen Regierungsverhältnissen in Thüringen wieder kommen müssen und dass dieses Interregnum so schnell wie möglich beendet werden muss.
Bodo Ramelow spricht von einer Staatskrise, Sie auch?
Ich bin mit dem Begriff Staatskrise ein Stück weit vorsichtiger, aber ich verstehe, was der vormalige Ministerpräsident Bodo Ramelow damit meint, nämlich, dass wir uns in einer Situation befinden, die in Thüringen zumindest kein vergleichbares Beispiel hat.
Vor der Ministerpräsidentenwahl hatte Bodo Ramelow ja bei der CDU noch ordentlich Klinken geputzt, wohl wissend, dass er weitere Stimmen brauchen würde. Stieß er denn dabei auf einen monolithischen, ablehnenden Block oder gab es hinter vorgehaltener Hand auch positive Signale?
Ich glaube, dass es in der CDU eine ganze Reihe von Menschen gibt, die zwei Herzen in ihrer Brust hatten. Nämlich auf der einen Seite, und das kann ich auch verstehen als linken Politiker, dass es für die CDU in Thüringen, die das Land halt 24 Jahre als stärkste Partei zum Teil auch allein geführt hat, eine unglaubliche Schmach ist, nicht mehr in der Staatskanzlei zu sitzen und dann auch noch von einem linken Ministerpräsidenten aus der Staatskanzlei hinaus expediert worden zu sein. Und ich glaube, diese Schmach hat auch den einen oder anderen dazu gebracht, für Thomas Kemmerich zu stimmen. Und insofern würde ich auch nicht jede Stimme, die für Kemmerich und gegen Ramelow abgegeben wurde, als eine AfD-Stimme gleichsetzen, sondern hier ging es tatsächlich darum, dass man versucht hat, Bodo Ramelow zu verhindern. Aber das spricht natürlich durchaus eben auch für einen gewachsenen Antikommunismus, den es in der CDU gibt. Und die andere Seite und das andere Herz in der Brust ist, dass vielen Christdemokraten, glaube ich, auch klar ist, dass wir mit diesen alten Reflexen nicht weiterkommen und dass die politischen Verhältnisse in Ostdeutschland eigentlich auch zeigen, dass man, obwohl eine rot-rot-grüne Konstellation in Thüringen als Minderheitsregierung gefunden hat, man auch als CDU einer solchen Konstellation vielleicht nicht zwingend die Stimme geben muss, aber sie auch nicht aktiv verhindern darf, weil man selbst als CDU eben nicht in der Lage war, eine andere politische Konstellation zu bilden. Und insofern haben wir in Thüringen vergangene Woche gesehen, wie das deutsche absolute Gegenteil zu skandinavischen Verhältnissen aussieht, wo es auch lagerübergreifend ein Verständnis dafür gibt, Minderheitskonstellationen zu unterstützen.
Sie sprechen von alten Reflexen, von Antikommunismus, Herr Hoff. Die Linke als SED-Nachfolgepartei, das sagt die CDU dann immer, unwählbar, unterstützbar für all jene, die unter dem DDR-Regime gelitten haben. Es ist ja dann doch schon eine besondere Situation für Sie. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das dann nachvollziehen, wenn tatsächlich ernsthaft über diejenigen gesprochen wird, die unter dem SED-Regime gelitten haben.
Und das stellen Sie in Zweifel?
Nein, es gibt, die DDR war kein Rechtsstaat und ich verwende auch den Begriff des Unrechtsstaats. Das ist nicht mein Thema, sondern ich finde es schwierig, wenn der Vorwurf der SED-Nachfolgepartei auf eine Generation angewandt wird, zu der beispielsweise ich gehöre, die Jahrgang 1976 ist oder jünger, und die die DDR als halbe Kinder erlebt haben und die insofern nach 1989, 90 in diese Bundesrepublik gegangen sind und hier erwachsen geworden sind und in dieser Bundesrepublik Politik gestalten. Und insofern sehe ich mich durchaus in der Verantwortung, auch für die Geschichte der SED zu stehen, aber es ist nicht meine politische Geschichte.
Lassen Sie mich noch zum Schluss ein anderes Thema ansprechen, nämlich der Umgang der Menschen miteinander. Kritik an Herrn Kemmerich in den sozialen Medien bis hin zu Drohungen. Was macht diese politische Krise mit den Menschen in Thüringen?
Wir sind ja insgesamt mit einer Verrohung des politischen Diskurses konfrontiert, in dem insbesondere in den sozialen Netzwerken, aber auch ausgehend von den sozialen Netzwerken die Bereitschaft zu einem wirklich unangemessenen Umgang miteinander bis hin zu Drohungen in verbaler Form und dann aber auch in real physischer Form sich immer mehr durchsetzen. Ich halte das für ein Riesenproblem. Ich habe heute auf meinem eigenen Twitter-Account auch gesagt, dass ich in der Kritik an Herrn Kemmerich nach seiner Wahl nicht zimperlich gewesen bin und dass ich auch meine eigenen Aussagen daraufhin überprüfen muss, ob ich meinem eigenen Anspruch, dass die Unverletzlichkeit der Würde, aber auch der körperlichen Unversehrtheit Maßstab jedes politischen, demokratischen Diskurses sein
muss. Wo hört denn da Kritik auf und wo fängt Hass an?
Ich finde, dass Kritik dann aufhört, wenn sie auf eine menschliche Ebene übergeht, in der jemanden die Rechte als Individuum abgesprochen werden, sein politischer Verstand abgesprochen wird, man auf der Ebene von Beleidigungen argumentiert. Und wer wie ich als Staatskanzleiminister ein Bündnis gegen Hass und Hetze im Netz in Thüringen gebildet hat, muss eben auch entsprechend agieren. Und insofern haben mich die Nachrichten über die Bedrohungen gegen auch Mitglieder der FDP beziehungsweise gegenüber der Familie von Herrn Kemmerich sehr bestürzt. Und ich glaube, dass wir hier insgesamt uns alle ganz genau anschauen müssen, wie wir kommunizieren. Und da bin ich auch durchaus selbstkritisch und werde auch nochmal reflektieren, wie ich in den vergangenen Tagen agiert und argumentiert habe, auch wenn ich glaube, dass ich mir konkret nichts vorzuwerfen habe, aber ich möchte auch nicht entsprechend interpretiert werden.
Der Linkspolitiker Benjamin Emanuel Hoff. Bis vergangenen Mittwoch war er Chef der Staatskanzlei in Thüringen. Ich danke für das Gespräch. Und wir bleiben noch für einen Moment bei den Auswirkungen der politischen Krise in Thüringen, weil der Ostbeauftragte der Bundesregierung Hirte die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten lobte, musste er gehen. Jetzt gibt es einen neuen, Marco Wanderwitz heißt er und ist ebenfalls Mitglied der CDU. Nadine Lindner berichtet.
Es ist nur die zweite Reihe der Bundesregierung, aber es ist eine interessante Personalie. Denn die Entscheidung für Marco Wanderwitz als neuen Ostbeauftragten ist eine Richtungsentscheidung. Der sächsische CDU-Abgeordnete steht für einen klaren Abgrenzungskurs gegen die AfD. So zum Beispiel am Wahlabend Anfang September in Sachsen.
Eine Koalition mit der AfD wäre keine bürgerliche Koalition. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir mit den Rändern nicht koalieren, nicht zusammenarbeiten und dabei wird es bleiben.
Auf Twitter nimmt er bei diesem Thema kein Blatt vor den Mund. Wanderwitz ist 1975 in Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, geboren. Der Jurist sitzt seit 2002 im Bundestag und war zuletzt als Staatssekretär im Innenministerium tätig, dort für die Themen Bau und Heimat zuständig. Er gilt als unaufgeregt und konstruktiv. Am Mittag erläuterte er gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio erste Zielstellungen. Neben der Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen ist ihm wichtig:
Ich denke schon, dass wir im Zuge des Jubiläums 30 Jahre Deutsche Einheit, was wir dieses Jahr feiern, nachdem wir letztes Jahr 30 Jahre friedliche Revolution gefeiert haben, auch schon nochmal vertiefen sollten, wie weit es denn mit der inneren Einheit in den Köpfen vorangeschritten ist und was man dafür tun kann, dass das weiter vorangeht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was West wie Ost gleichermaßen betrifft.
Wanderwitz übernimmt das Amt des Ostbeauftragten vom Thüringer CDU-Mann Christian Hirte. Der war am Wochenende zurückgetreten, nicht ganz freiwillig. Auslöser war seine Gratulation an den FDP-Ministerpräsidenten von Thüringen, Thomas Kemmerich, der auch mit den Stimmen der AfD gewählt wurde. Doch schon vorher gab es Kritik an Hirte für sein Verständnis rassistischen Äußerungen gegenüber. Zudem sei Hirte zu wenig auf die sozialen Sorgen im Osten eingegangen. Für die Leipziger SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe ist Wanderwitz ein Politiker,
der ostdeutsch ist, konservativ ist und trotzdem zeigt, wie die Abgrenzung nach rechts geht, weil das ist auch ein Gegenentwurf zu dem, was wir gerade in der Öffentlichkeit sehen.
Eine gute Wahl, so Kolbe. Das Amt des Ostbeauftragten ist als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Er hat wenig Macht, kein eigenes Budget, ist aber trotzdem wichtig, findet SPD-Abgeordnete Kolbe aus Leipzig.
Eine Stimme für Ostdeutschland, und zwar eine vernünftige Stimme zu haben, die auch die besonderen Erfahrungen, die die Ostdeutschen gemacht haben, immer wieder hervorhebt.
Aus seinem Landesverband der CDU Sachsen ist viel Lob über Wanderwitz zu hören. Er verstehe die Leute an der Basis und könne gut auf Menschen zugehen.
Aus Berlin der Bericht von Nadine Lindner. Großbritannien ist keine 2 Wochen raus aus der EU und schon scheint der Brexit halb in Vergessenheit zu geraten. Zu groß sind die politischen und meteorologischen Stürme dieser Tage. Aber die wohl schwierigste Phase kommt erst noch nach dem Brexit. Wie eng wird die künftige Partnerschaft sein? Das ist die Frage aller Fragen. Die EU beginnt, um die Briten zu werben und zeigt doch klare Kante. Thema heute im Europaparlament und Peter Kapern berichtet.
Mit viel Wehmut und Empathie haben die Europaabgeordneten Ende Januar ihre britischen Kollegen verabschiedet. Jetzt, 2 Wochen später, formulieren sie Bedingungen für die bald beginnenden Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen. Und die haben es in sich, wie der Resolutionsentwurf, über den morgen abgestimmt wird, und die heutige Debatte dazu zeigen. Die Botschaft Richtung London war klar und unmissverständlich. Ende der Gefühlsduselei, jetzt geht's ans Eingemachte. David McAllister zu den Bedingungen für ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich.
A third country cannot have the same rights.
Ein Drittstaat kann nicht dieselben Rechte und Vorteile wie ein Mitgliedstaat haben. Ein Level Playing Field ist eine Priorität und eine Voraussetzung für jedes denkbare Abkommen. Und wir werden keine Abwärtsspirale nach unten zulassen.
We will not enter a race to the bottom.
David McAllister, der CDU-Abgeordnete, führt jene Abgeordnetengruppe an, die im Auftrag des Europaparlaments die anstehenden Verhandlungen begleiten. Wie schon den Austrittsvertrag wird das Straßburger Parlament auch den Partnerschaftsvertrag ratifizieren. Die Forderungen der Abgeordneten muss EU-Chefunterhändler Michel Barnier deshalb durchaus ernst nehmen. Und diese Forderungen haben es laut Resolutionsentwurf in sich. Da werden Zweifel angemeldet an der Zielsetzung, die die EU-Kommission formuliert hat. Die möchte nämlich ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und ohne Quoten erreichen, wenn London zusichert, auf Dumping zu verzichten. Ein Ziel, dem die Europaabgeordneten offenbar Grenzen setzen wollen. Der Kommission wird geraten, Zölle und Quoten für Waren von der Insel, zumindest für die verletzlichsten Bereiche der EU-Wirtschaft, zu erwägen. Wohl deshalb wies Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, in ihrer Rede darauf hin, dass auch das Freihandelsabkommen mit Kanada, das die Blaupause für einen Vertrag mit London sein könnte, nicht alle Zölle und Einfuhrquoten beseitige.
Of course, our deal with Canada eliminates tariffs on a wide set of goods, but not on all. And of course, our deal with Canada eliminates most quotas, but certainly not all.
Premierminister Boris Johnson hatte kürzlich gesagt, auch ein Freihandelsvertrag wie der mit Australien sei für sein Land eine Option. Eine Aussage, die Ursula von der Leyen überrascht hat, wie sie heute im Europaparlament einräumte. Denn die EU habe ja gar kein Freihandelsabkommen mit Australien.
The European Union does not have a trade agreement with Australia. And if this is the British choice, well, we are fine with that, without any question. But I personally believe that we should be way more ambitious.
Derzeit laufe der Handel mit dem 5. Kontinent nach WTO-Regeln ab. Auch darauf könne sich die EU einstellen, so von der Leyen, wenn das der Wunsch Londons sei. Sie allerdings würde eine ambitioniertere Lösung bevorzugen. Im Resolutionsentwurf des Europaparlaments werden dafür die Bedingungen genannt. Kein Dumping bei den Sozial- und Umweltstandards. Kein Wettlauf in Sachen Subventionen oder Steuersenkungen. Alle Standards der EU müsse Großbritannien einhalten. Und zwar nicht nur die derzeit gültigen, sondern auch die, die in Zukunft noch dazukommen. Und der Europäische Gerichtshof müsse in Streitfällen das letzte Wort haben. Kurzum, im Resolutionsentwurf sind alle Punkte aufgelistet, die die britische Regierung bereits als absolut inakzeptabel bezeichnet hat. Womit klar sein dürfte, welche Politdramen sich kurz vor Ende der Verhandlungsfrist am 31. Dezember abspielen dürften.
Peter Kapern berichtete. Die Zeit ist es 23 Uhr und 33 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Endlich hat es einen Namen, das Coronavirus. Covid-19 soll es von nun an heißen, sagen die Experten der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, die gerade in Genf das weitere Vorgehen beraten. Co für Corona, V für Virus und D für Disease, also für Krankheit. Ergänzt um das Jahr des ersten Auftretens 2019. Und in China wächst derweil die Kritik an der Statistik, die die Behörden über Covid-19-Infektionen führen. Axel Dorloff.
Wer keine Symptome zeigt, wird auch nicht gezählt.
Laut den neuen Bestimmungen gelten positiv auf das Coronavirus getestete Personen in China nur als infiziert, wenn sie auch Symptome zeigen. Wie viele Infektionen mit dieser neuen Zählweise nun nicht mehr erfasst werden, ist unklar. Experten gehen zudem weiter von einer hohen Dunkelziffer nicht registrierter Fälle aus. Chinas nationale Gesundheitskommission hat damit die statistische Erfassung geändert. Und daran regt sich bereits heftige Kritik. Experten bemängeln, dass so die Zahl der Infizierten künstlich heruntergefahren würde. Außerdem widerspreche diese neue Definition den Standards der Weltgesundheitsorganisation WHO. Danach gilt eine Person als infiziert, wenn es ein positives Laborergebnis gibt, ungeachtet konkreter klinischer Symptome. Experten der WHO hatten zuletzt mehrfach betont, dass rund 80% der Infektionen mit dem Coronavirus vergleichsweise milde verläuft. Laut Angaben der Nationalen Gesundheitskommission in Peking gibt es derzeit in China über 43.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Mehr als 1.000 Menschen sind bislang an der Krankheit gestorben.
Die irische Sinn Féin-Chefin Mary Lou MacDonald will nach dem überraschenden Wahlerfolg ihrer Partei jetzt eine Regierung bilden und Irlands Premierministerin werden. Thomas Spickhofen.
Auf 37 Sitze kommt Sinn Féin. Nur die bisherige konservative Oppositionspartei Fianna Fáil schafft mit 38 Mandaten eins mehr. Fine Gael vom amtierenden Premierminister Leo Varadkar stellt 35 Abgeordnete. Damit ist klar, dass die Regierungsbildung schwierig wird. Für eine Mehrheit im neu gewählten irischen Parlament braucht eine Koalition 80 Sitze. Das schafft aber selbst ein Zweierbündnis der drei großen Parteien nicht. Varadkar hat eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin ausgeschlossen. Fianna Fáil ist für Gespräche offen. Die Parteichefin von Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, will nun Gespräche auch mit den zahlreichen kleineren Parteien und unabhängigen Abgeordneten führen. Ihr Ziel ist ein Bündnis ganz ohne die beiden konservativen Parteien, die Irland in den vergangenen Jahrzehnten im Wechsel regiert haben. Sie bräuchte dazu die 29 Stimmen von 4 anderen linksgerichteten Parteien sowie mindestens weitere 14 der 19 unabhängigen Abgeordneten.
Das Bundesverfassungsgericht muss erneut darüber entscheiden, in welchen Grenzen sich Bundesminister in den parteipolitischen Meinungskampf einbringen können. Es geht um eine Kritik Horst Seehofers an der AfD. Bernd Wolf.
Wenn das Bundesverfassungsgericht seiner althergebrachten Rechtsprechung treu bliebe, dann müsse die AfD ihre Organklage gegen Innenminister Seehofer von der CSU gewinnen. So plädierte der AfD-Bevollmächtigte schon zu Beginn der Verhandlung. Indem Seehofer die AfD aufgrund ihres Verhaltens im Bundestag als staatszersetzend bezeichnete, habe er seine Neutralitätspflicht verletzt. Indem Seehofer das Interview mit der dpa, in dem er die AfD auch hochgefährlich nannte, auf der Homepage des Bundesinnenministeriums veröffentlichen ließ, sei die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Parteien verletzt worden. Der AfD-Anwalt kritisierte vor dem höchsten deutschen Gericht auch die deutsche Presseagentur selbst. Das Seehofer-Interview sei ein Gefälligkeitsinterview für das Bundesinnenministerium gewesen. Zwei Journalistinnen hätten es auf Bestellung und gegen Bezahlung geführt, mit minderwertiger Qualität. Der Vertreter der Bundesregierung entgegnete, Seehofers Wortwahl sei zugespitzt gewesen, enthielte aber keine abwertende Qualifizierung der AfD. Seehofer habe seine Amtsautorität nicht missbraucht. Und seit die AfD im Bundestag sei, häuften sich deren Entgleisungen, der Ton sei rauer geworden. Kritische Nachfragen der Verfassungsrichter zeigen, dass das Bundesministerium des Innern das Interview auf seiner Homepage postete, könnte ein Fehler gewesen sein. Ob der zu einem Erfolg der Organklage der AfD führt, wird sich zeigen. Ein Urteil fällt in mehreren Wochen.
Daimler bleibt mit seiner Bilanz für 2019 nicht nur deutlich hinter dem Vorjahr zurück, sondern auch weit hinter den eigenen Erwartungen. Christoph Geismeier.
Das sind keine Ergebnisse, die wir in der Zukunft sehen wollen, so Daimler-Boss Ola Källenius heute bei der Vorlage der Bilanz 2019. Der Autokonzern muss einen Gewinneinbruch vermelden. Bei 4,3 Milliarden Euro lag der operative Gewinn bei Daimler im vergangenen Jahr und damit nicht einmal halb so hoch wie im Vorjahr. Hauptgrund sind Sonderbelastungen, vor allem die Dieselaffäre. Sie hat den Konzern 2019 über 4 Milliarden Euro gekostet. Dazu kamen hohe Ausgaben für einen Airbag-Rückruf. Für die Mitarbeiter bedeutet das schlechte Abschneiden des Konzerns, dass die Ergebnisbeteiligung deutlich sinkt. Wurden letztes Jahr noch rund 5.000 Euro pro Kopf bezahlt, gibt es jetzt im besten Fall knapp 1.100 Euro. Auch die Aktionäre erhalten weniger. Der Konzern will für das letzte Jahr nur noch 90 Cent Dividende bezahlen. Zuletzt waren es 3,25 Euro. Für dieses Jahr rechnet der Daimler-Chef mit einem besseren Ergebnis, weil man Sonderbelastungen, wie sie jetzt angefallen sind, nicht erwartet.
Und die schlechten Zahlen bei Daimler finden sich auch an der Börse wieder. Aus Frankfurt am Main berichtet Viktor Goitka.
Von einer Wall of Worry, einer ganzen Sorgenwand, ist im Sprech der Anleger immer dann die Rede, wenn es heftig wird. Gerade gibt es wieder so eine Wand. Der Coronavirus zerschlägt internationale Lieferketten, der Autobauer Daimler muss schlechte Zahlen melden, dazu eine Krise im politischen Berlin. Doch im deutschen Leitindex DAX zeigt sich heute nichts davon. Er klettert um genau 1% und schließt bei 13.625 Punkten. Wohlgemerkt, so hoch wie noch nie. DAX-Rekord trotz Sorgenwand, das muss man verstehen. Eine Erklärung, die Sorgen vor dem Coronavirus rücken zumindest an der Börse in den Hintergrund. Die Stimmung wird wieder positiver. Denn am Parkett machen Zahlen die Runde, dass die Ansteckungsstatistik wieder freundlicher aussieht. Und viele setzen darauf, dass spätestens in der kommenden Woche viele Fabriken in China wieder aufmachen. Trotzdem warnen manche Experten vor zu viel Überschwang. In einer Umfrage des Finanzanalysehauses Sentix zeigt sich, die Anleger im DAX sind schon wieder sehr optimistisch. Und mit neuen Rekorden, wenn der DAX ordentlich klettert, steigt eben auch die Fallhöhe.
Viktor Goitka über den Handelstag an der Frankfurter Börse. Als Schweizer Käse bezeichnet Palästinenserführer Abbas den Nahostplan von US-Präsident Donald Trump. Mit Blick auf den löchrigen Palästinenserstaat, der am Ende laut Plan noch übrig bleiben würde. Frieden jedenfalls werde Trumps Plan der Region nicht bringen, sagte Abbas gerade vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Aus New York, Peter Mücke.
Palästinenserpräsident Abbas ist sichtlich erregt, als er im Sicherheitsrat eine Landkarte in die Höhe hält. Darauf zu sehen, ein Flickenteppich von unzusammenhängenden grünen Flecken. Das ist der Palästinenserstaat, den Sie uns nach dem US-Plan geben wollen. Ein Schweizer Käse ist das. Wer von Ihnen würde das akzeptieren? Ein zerstückeltes Territorium ohne Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Nicht hinnehmbar, sagt Abbas. Das Vorhaben stelle die legitimen Rechte der Palästinenser in Frage. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass dieser Plan und jeder Teil davon keine Grundlage für Verhandlungen sein kann. Das ist ein einseitig israelisch-US-amerikanischer Plan, um die Frage nach einem Palästinenserstaat zu beenden. Abbas warnte davor, den Palästinensern die Hoffnung zu nehmen und drohte, die Situation im Nahen Osten könne jeden Moment implodieren. Er sei jedoch weiter an einem gerechten Frieden interessiert, sagte er und schlug eine internationale Friedenskonferenz vor. Dabei können die USA aber nicht der alleinige Vermittler sein. Als Teil eines Quartetts in Ordnung, aber nicht die USA alleine. Das haben wir diesmal versucht, aber wir werden das nicht noch einmal akzeptieren. Der israelische UN-Botschafter Danon reagierte scharf auf den Auftritt von Abbas. Statt zum wiederholten Mal eine Rede vor den Vereinten Nationen zu halten, solle er lieber in Jerusalem oder in Washington an den Verhandlungstisch gehen. Abbas sei aber nicht an einer realistischen Lösung des Konflikts interessiert.
Let's not beat around the bush.
Lassen Sie uns nicht drum rumreden. Solange Präsident Abbas im Amt ist, wird es keine Bewegung in Richtung Frieden geben. Erst nach einem Rücktritt können Israel und die Palästinenser Fortschritte machen.
When he steps down, can Israel and the Palestinians move forward.
Eigentlich hatte Abbas dem UN-Sicherheitsrat eine Gegenresolution zum Nahostplan von US-Präsident Trump zur Abstimmung vorlegen wollen. Das hatten die USA jedoch mit diplomatischem Druck verhindert. Die UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten, Kelly Craft, gab sich heute diplomatisch. Trumps Plan sei nur eine Verhandlungsgrundlage.
This is not a take it or leave it.
Hier geht es nicht um Friss oder Stirb. Es ist eine Vision, kein Deal. Es gibt großen Verhandlungsspielraum, den beide Seiten jetzt nutzen müssen. Und heute, das war ein Anfang. Ganz so positiv wollten es die EU-Mitglieder im Sicherheitsrat, zu denen auch Deutschland gehört, allerdings nicht sehen. In deren Namen erinnerte der belgische Außenminister Goffin daran, dass die Europäische Union weiterhin eine Zwei-Staaten-Lösung auf Grundlage der Grenzen von 1967, also vor dem Sechstagekrieg, fordert. Die US-Initiative widerspricht jedoch diesen international akzeptierten Parametern.
Der Bericht von Peter Mücke. Nach langem Ringen beschließt die Unionsfraktion im Bundestag ein Positionspapier zum Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes. Die Kernpunkte: hohe Sicherheitsanforderungen und Ausrüster müssen vertrauenswürdig sein. Aber bestimmte Firmen sollen nicht von vornherein ausgeschlossen werden, also darf auch Chinas Huawei mitmachen, wenn das Unternehmen denn vertrauenswürdig ist. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
Am späten Dienstagnachmittag war es soweit. Nach monatelangen Diskussionen hat nun auch die Unionsfraktion ihre Position zum Ausbau der 5G-Mobilfunknetzwerke gefunden. Konkret, wie man mit dem chinesischen Hersteller Huawei umgehen möchte. CDU-Vizefraktionschef Thorsten Frei.
Es müssen höchste Sicherheitsanforderungen gelten. Das ist die Grundlage unseres heutigen Fraktionsbeschlusses.
Außen- und Sicherheitspolitiker aus verschiedenen Parteien hatten davor gewarnt, Huawei in den sensiblen Ausbau des neuen Mobilfunknetzes einzubeziehen. Zu problematisch seien die Verbindungen der Firma zur chinesischen Regierung. Zu groß wäre die Gefahr von Spionage und Sabotage. Doch es geht auch um Wirtschaftspolitik. China hat im Falle eines politischen Ausschlusses von Huawei offen mit Gegenmaßnahmen gedroht, zum Beispiel gegen deutsche Autohersteller in China. Zugleich üben auch die Huawei-feindlichen USA Druck aus. Die entscheidende Passage im Positionspapier sagt nun, die Bundesregierung kann Huawei aus sicherheitspolitischen Gründen ausschließen. Es gibt aber keinen Automatismus, bei politischen Zweifeln an der Firma tätig werden zu müssen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der zu den lautstärksten Kritikern von Huawei gehört.
Diese letzte Untersagungsmöglichkeit, die hätte man auch noch klarer formulieren können. Das macht es aus meiner Sicht auch an dieser Stelle zum Kompromiss.
Röttgen hatte wie alle Fraktionsmitglieder zugestimmt. Die Unionsfraktion orientiert sich damit an den Wünschen von Kanzleramt, Wirtschafts- und Innenministerium. Doch der Teufel steckt im Detail, beziehungsweise im weiteren Prozess. Denn SPD-Fraktion und das SPD-geführte Auswärtige Amt haben sich gegen Huawei deutlich positioniert. CDU-Fraktionsvize Frei zeigt sich dennoch optimistisch.
Ich glaube, dass wir das ausgewogenere Positionspapier, die ausgewogenere Positionsbestimmung haben. Aber natürlich bin ich zuversichtlich, dass wir, weil wir die gleichen Ideen im Kopf haben, am Ende auch zu guten Ergebnissen kommen.
Zunächst soll aus den Positionspapieren ein gemeinsamer Antrag der GroKo-Fraktionen formuliert werden. Zugleich ergänzt die Bundesregierung Telekommunikationsgesetz und das IT-Sicherheitsgesetz um die neuen Bestimmungen. Dann wird es konkret. Auch CDU-Außenpolitiker Röttgen zeigt sich optimistisch, dass Huawei am Ende kein Teil des Ausbaus wird.
Dann kommt die Stunde der Wahrheit, wenn die Gesetzgebung kommt, in zwei Gesetzen, wo das dann konkretisiert werden muss. Und nach meiner Überzeugung muss das Kriterium der Vertrauenswürdigkeit, Staatseinfluss, dann genauso auch in der Gesetzgebung umgesetzt werden, mit den Konsequenzen, die sich daraus ganz natürlich ergeben, nämlich dass diejenigen Unternehmen, die Vehikel ihres Staates sind, im deutschen 5G nicht in Frage kommen.
Die Novelle des IT-Sicherheitsgesetzes soll noch im ersten Quartal im Kabinett verabschiedet werden. Wenig Zeit für ein Thema, das weiterhin Hängepartiepotenzial hat.
Soweit Johannes Kuhn. Fahrverbote, Umtauschprämien, Nachrüstungen. Über viele Monate hinweg hat der Kampf gegen zu viele Dieselabgase die Politik auf Trab gehalten. Inzwischen zeigen die Maßnahmen Wirkung und die Umweltministerin fühlt sich bestätigt. Denn eine Studie des Umweltbundesamtes attestiert einen Rückgang der Belastung. Die Luft in deutschen Städten wird allmählich sauberer. Barbara Schmidt-Matern.
München, Stuttgart, Kiel, Berlin und Hamburg führen die Liste an. Immer noch verstoßen 19 Städte in Deutschland, überwiegend im Westen, gegen die vorgeschriebenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid. Insgesamt aber wurde die Schadstoffbelastung in Deutschland 2019 im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. Die Bundesumweltministerin klingt hörbar erleichtert.
Die Ergebnisse sind wirklich endlich mal erfreulich.
Meint Sozialdemokratin Svenja Schulze. Zwar wurden für das vergangene Jahr noch nicht alle Messstationen ausgewertet, aber Schulzes Botschaft lautet schon jetzt: Umweltpolitik wirkt. Damit meint sie vor allem den Druck ihres Hauses auf die Autoindustrie.
Diesel der Abgasstufe Euro 6D und Euro 6D Temp, die sind tatsächlich auf der Straße sauberer und sie sind nicht nur auf dem Prüfstand sauber.
Seit September letzten Jahres dürfen nur noch Diesel der Abgasnorm Euro 6D Temp zugelassen werden. Das wertet die Bundesumweltministerin als einen persönlichen Sieg.
Die Zeit, in der Diesel neu verkauft werden durften, die nur auf dem Papier sauber waren, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei. Die Automobilindustrie zeigt damit, leider deutlich zu spät, aber sie zeigt, dass NOx-Minderungen bei Diesel-Pkw technisch kein Problem sein muss, dass es also möglich ist, deutlich weniger NOx auszustoßen.
Vehement fordert Svenja Schulze deshalb jetzt weitere Nachrüstungen alter Dieselfahrzeuge, und zwar mit finanzieller Beteiligung der Hersteller. Ein Anliegen, das der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner ausdrücklich unterstützt.
Die Industrie hat hier gezeigt, dass das, was eingefordert worden ist, was so lange so kontrovers war, ist das technisch möglich, ist das nicht technisch möglich, gefährdet das Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, es ist möglich. Das ist kein Plädoyer für möglichst viele Autos auf der Straße, weil am Ende des Tages in Bezug auf alle möglichen Ausstöße, die aus den Auspuffen kommen, geht es darum, dass man die Zahl der Autos eher reduziert und in Richtung einer dekarbonisierten und möglichst auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtete Infrastruktur abzieht, insbesondere in den Städten.
Weitere Fahrverbote, die vor allem in den Großstädten noch angekündigt und umgesetzt werden könnten, will die Bundesregierung ausdrücklich nicht ausschließen. Auch der flächendeckende Ausbau von Tempo-30-Zonen habe nur Vorteile: mehr Verkehrssicherheit, ein geringerer gesundheitsschädlicher Reifenabrieb und weniger Kraftstoffverbrauch. Svenja Schulze.
Wir sind trotz der positiven Nachrichten bei NO2 so lange nicht am Ziel, bis endlich in allen Städten die Grenzwerte eingehalten werden.
Deswegen will das Umweltministerium auch weitere Maßnahmen in den Städten und Gemeinden vorantreiben. Den Ausbau umweltfreundlicher Busse und Züge, Tempolimits und die Digitalisierung der Verkehrsbetriebe.
Aus Berlin, Barbara Schmidt-Matern. Für jeden was dabei, könnte man sagen. Nach dem großen Rückzug in der Politik gestern folgt heute einer im Sport. Jürgen Klinsmann gibt auf als Trainer bei der Berliner Hertha. Und ganz anderes Spielfeld, Kardinal Reinhard Marx möchte nicht mehr antreten, wenn der Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz gewählt wird. Sein Entschluss stehe schon länger fest, gab er heute bekannt. Und doch kommt er für viele in der katholischen Kirche überraschend. Sabine Winter.
Kardinal Reinhard Marx, seit 2014 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, teilte den Bischöfen in einem Brief mit, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe. Dabei hatte seine Wiederwahl für weitere 6 Jahre bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz Anfang März als reine Formsache gegolten. Entsprechend überrascht fielen die Reaktionen auf die Ankündigung des Münchner Erzbischofs aus. Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat in den vergangenen Jahren eng mit Marx zusammengearbeitet. Zwischen den beiden sei eine echte Freundschaft entstanden.
Kardinal Marx hat sehr viel bewegt, insbesondere auch in der Ökumene, sehr viel bewegt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir als große Kirchen das Reformationsjubiläumsjahr 2017 als ein großes Christusfest begehen konnten.
Richtig erschrocken über den Rückzug war der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. Marx und Sternberg haben gemeinsam den synodalen Weg initiiert, bei dem Bischöfe und Vertreter des Kirchenvolks über Reformen diskutieren und entscheiden.
Da gibt wirklich jemand sein Amt auf, mit dem ich sehr, sehr vertrauensvoll und gut zusammenarbeite und den ich ja seit vielen Jahrzehnten schon kenne.
Neben die Überraschung trat heute vor allem eine Frage. Warum steht Marx nicht für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz zur Verfügung? In seinem Schreiben begründet er es mit seinem Alter. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit sei er 72 Jahre alt. Er finde, es solle eine jüngere Generation an die Reihe kommen. Und sein Entschluss, nicht mehr zu kandidieren, stehe schon länger fest. In den vergangenen Jahren bekam Marx immer wieder Gegenwind zu spüren, auch aus den eigenen Reihen. Marx wollte die katholische Kirche in Deutschland öffnen, mehr Ökumene, mehr Verantwortung für Frauen und eine lückenlose Aufklärung und Dokumentation der Missbrauchsfälle in den deutschen Bistümern. Allesamt Reformprojekte, die im synodalen Weg gebündelt werden. Eher konservative Bischöfe wie der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki haben immer wieder offen gegen Marx opponiert. Der bemühte sich stets um Ausgleich, um Einheit, auch wenn es ihm bisweilen schwer fiel, wie bei seinem Auftritt im Münchner Presseclub im Dezember 2019.
Ja, ich hatte mir eigentlich wirklich vorgenommen, nicht in dieses mediale Hin und Her hineinzugehen. Der Kardinal X hat das gesagt. Was sagen Sie dazu? Und so weiter. So geht das immer Ping-Pong hin und her. Es juckt mir wirklich manchmal in den Fingern und im Mund. Davon können Sie ausgehen.
Wie geht es nun weiter? Reinhard Marx bleibt Erzbischof von München und Freising und ein wichtiger Kardinal im engsten Beraterkreis des Papstes. Auch in den Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland will er sich weiter einbringen. Deshalb erwartet der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick keine entscheidenden Veränderungen für den synodalen Weg.
Der synodale Weg ist von der Deutschen Bischofskonferenz und vom ZDK beschlossen. Wir haben ihn begonnen und er wird weitergeführt werden.
Marx will wieder stärker im Erzbistum München und Freising präsent sein. Mehr war von ihm heute nicht zu hören.
Sabine Winter berichtet. Fehlt noch die Presseschau bei uns in dieser Sendung und die hat Milena Reimann für uns mitgebracht. Und wir kehren gemeinsam noch einmal zurück an den Anfang unserer Sendung.
Genau, in den Kommentarspalten geht es weiterhin um den angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und die damit verbundene Frage nach einer Neuausrichtung der CDU. Die Taz blickt zunächst darauf zurück, dass die CDU inzwischen seit 20 Jahren von Frauen geführt wird. Mit Kramp-Karrenbauers Rückzug endet sehr wahrscheinlich die Epoche der Frauen und damit auch ein Stück Anschlussfähigkeit für die Wählerinnen. In Zeiten von Typen wie Trump, Putin und Erdogan war es gut zu wissen, dass die deutsche Regierungspartei von einer Person geführt wird, deren Eitelkeit überschaubar ist. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt sich, wofür steht die CDU noch? Da ist die Werteunion, die wie ein Ortsverein wirkt, in dem vor 25 Jahren die Zeit stehen geblieben ist. Dann die schwarz-grüne Fraktion, die den Geist von Eine Welt Kirchentagen versprüht. Und Marktliberale, denen die Renaissance sozialistischer Ideen in Deutschland zu Recht Sorgen bereitet. Wer auch immer auf AKK nachfolgt, er wird die Partei inhaltlich neu aufstellen müssen. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, die CDU braucht jetzt dringend jemand, der sie eint und ihr wieder Orientierung gibt. Der Forderung Kramp-Karrenbauers, diese Person solle auch Kanzlerkandidat oder Kandidatin sein, widerspricht nach den gemachten Erfahrungen kaum jemand. Doch jedem, der schon jetzt 1,5 Jahre vor dem Wahltermin zum Kandidaten ausgerufen wird, drohen auch lange Monate der Abnutzung. Der Münchner Merkur erwartet, was jetzt kommt, ist ein Guerillakampf bis hinein in die kleinste Parteigliederung. Falls die beiden Flügelanführer, also der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet und der frühere Unionsfraktionschef Merz, sich nicht einigen. CSU-Chef Söder könnte ein Kompromisskandidat sein, der bürgerlichen Wählern wieder eine Heimat gibt. Doch sich auf ihn zu verständigen, dürfte die Egos der beiden CDU-Platzhirsche vor unüberwindliche Hürden stellen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung schreibt: Wann immer auch die K-Frage in den nächsten Wochen oder Monaten geklärt wird, es wird sich sofort erneut die Frage stellen, ob sich der Kandidat ein ähnliches Schicksal wie Kramp-Karrenbauer zumuten will, nämlich lediglich neben oder hinter Merkel zu laufen. Die Antwort dürfte lauten, sicherlich nicht. Dann könnte schnell ein mutiger Parteifreund bei der Kanzlerin im Amt vorstellig werden, um ihr zu sagen, Angela, es reicht. Und der Mannheimer Morgen blickt auf die 5 Landtagswahlen im kommenden Jahr. Bis dahin muss das personelle Hauen und Stechen in der Union überwunden sein. Deswegen könnte die Kanzlerin genötigt sein, deutlich vor der Bundestagswahl den Weg ins Kanzleramt freizumachen. Denn das Thema, wie weiter mit Merkel, ist nicht vom Tisch.
Milena Reimann mit der Presseschau. Vielen Dank. Damit endet unsere Sendung. Das war der Tag. Gleich folgen in der Radionacht die Kollegen von Fazit, Kultur vom Tage. Ich bin Mario Dubovicek und wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.